Zielbewusst leben. Wo gehst du hin? Was nimmst du mit? Wir sind sehr viel unterwegs, viel zu viel, habe ich das Gefühl, in unserem Dienst. Und beim Unterwegssein überlegt man immer, was nehmen wir jetzt wieder mit? Und natürlich, bis jetzt haben wir nicht unseren Kühlschrank mitgenommen von der Küche, auch nicht unsere Möbel von zu Hause. Ich bin dankbar, dass wir ein kleines Auto haben. Da kann man überlegen, was geht rein, was geht nicht rein. Und da kann man überlegen, was ist eigentlich wichtig? Was sollen wir mitnehmen? Was werden wir gebrauchen? Was ist unser Ziel, wenn wir weggehen? Ich möchte zuerst den Text lesen in Johannes 14, die Verse 1 bis 7. Ich habe gemerkt, ich bin Franzose, egal, das Deutsch ist Fremdsprache. Und wenn je einmal kein Fallfehler ist, ja, dann ist es Zufall. Okay? Gut. Johannes 14, 1 bis 7. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich, sagt Jesus. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Wohin ich aber gehe, wisst ihr, und ihr kennt den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, und wie können wir den Weg kennen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so hättet ihr auch meinen Vater erkannt. Und von nun an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Soweit. Ich hoffe, dass jedes von uns weiß, heute Morgen ganz bewusst weiß, dass Jesus der einzige Weg ist, um in den Frieden zu kommen, in eine tiefe Freude, Frieden zu bekommen, weil man die Gewissheit durch ihn bekommt, gerettet zu sein. Die Gewissheit, dass die Vergebung der Sünden eine echte, totale Vergebung ist. Dass seine Gnade genügt. Die Gewissheit, dass er schon im Himmel einen Platz vorbereitet hat für seine Kinder. Wir wissen also, dass wir unterwegs sind, unterwegs als gläubige Menschen, um in eine Wohnung zu kommen, die Jesus vorbereitet hat. Und wenn du in deinem Herzen diese Gewissheit noch nicht hast, dann würde ich sagen, ich hätte dich jetzt gerne auf die Seite genommen und mit dir alleine gesprochen, um zu wissen, ob du weißt, wie Gott dich liebt, was Jesus bezahlt hat für deine Vergebung, für deine Rettung, für dein Leben, dass du endlich zufrieden sein kannst, dass du endlich Freude hast, dass du weißt, was für ein Lebensziel den Wert hat, zu leben hier auf Erden. Wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Was nimmst du mit? Oft, wenn ich so in der Natur spazieren gehe und überlege, was ich in Christus alles habe, obwohl, dass ich noch nicht verstanden habe, was ich habe in ihm, sage ich ihm oft, Herr, ich kann nicht verstehen, dass du mir so vieles geschenkt hast, dass ich es so gut habe bei dir, dass es so Ruhe gibt, mitten im Stress vom Leben, dass es einen so tiefen Frieden und Ruhe geben kann, Herr. Und Herr, ich kann mir absolut nicht mehr vorstellen, wie Menschen leben können, ohne dieses Ziel zu haben, dich zu kennen und dieses Ziel vor Augen zu haben, diese große Lust zu haben, innerlich dich, Herr Jesus, immer besser kennen zu können. Ihn kennen ist Leben. Wissen, wer er ist, ist das die Entdeckung vom ewigen Leben. Wissen, wer er ist, im tiefsten Sinne in unseren Herzen, gibt uns die große Lust, immer mehr bei ihm zu sein. Es ist nur, weil wir ihn schlecht kennen, dass wir so wenig zu ihm kommen. Wenn wir ihn besser kennen würden, würden wir bei ihm bleiben und ihm sagen, Herr, nur bei dir finde ich Ziel, Zielsetzung, Wege, um hier auf dieser Erde, in meiner Situation, in meinem Beruf, in meinem Haus, in meiner Familie, mit deiner Liebe zu leben, mit deinem Ziel zu leben. Ich gehe nach Lukas 14, für die, die eine Bibel haben, die keine haben, können sie draußen kaufen, aber in der Pause. Ich habe gerade vorher die gekauft, beim Reinkommen, ne? Also nicht. Lukas 14, ein Kapitel, das auch für mein Leben große Bedeutung hat. Am Anfang von diesem Kapitel steht, dass Jesus unterwegs war und unterwegs hat er einen Kranken getroffen. Und Jesus hat angehalten bei diesem Kranken und hat ihn geheilt. Jesus war immer beschäftigt mit dem, was bei ihm unterwegs war. Das, was gerade kam auf dem Weg. Denn er brauchte eigentlich in seinem Leben sehr wenig zu organisieren zum Leben. Er war beschäftigt mit Menschen auf dem Wege. Er war beschäftigt, und das hast du hoffentlich gemerkt, er war beschäftigt mit dir eine Zeit, weil du auf dem Wege warst. Und ist immer wieder beschäftigt, um da, wo auf dem Wege Menschen sind, um diesen Menschen Heilung zu bringen. Die physische Heilung ist etwas. Er lässt uns manchmal Krankheiten, denn er weiß warum, weil sie nötig sind, weil wir es lernen müssen, wie mit ihm leben, im Leiden, weil das Leiden Segnungen mitbringt, weil wir sonst andere Leute gar nicht verstehen, die leiden. Weil wir so theoretisch bleiben, weil wir schnell ihn wieder vergessen, wenn es gut geht. Nur aus Liebe gibt er uns die Möglichkeit, solches auf unseren Weg zu legen, das uns näher bringt zu ihm, wo wir nicht mehr überlegen brauchen, zu wem wir rufen wollen, wo der Körper uns hilft, zu ihm zu rufen. Ein Gott voller Liebe. Ein Gott, der da ist. Aber am Anfang von diesem 14. Kapitel, Lukas 14, steht geschrieben, dass die Pharisäer ihn beobachtet haben. Jesus wurde immer beobachtet. Man hat immer geschaut, was er tut. Und es war so interessant, bei ihm zu beobachten, denn sein Leben stimmte voll übereins mit seinen Worten. Man konnte seine Botschaft sehen, nicht nur hören. Man hat gemerkt, es ist ein aufregendes Leben, und zwar so mit so einer gerade in seinem Gedankengang, in seiner Auswirkung, in seinem Leben, dass es immer wieder andere Gewissen angeklagt hat. Er brauchte die Menschen nicht anzuklagen. Sie waren schon angeklagt. Als sie es gesehen haben, haben sie gesagt, haben sie gemerkt, ja, wahrscheinlich, der ist ja so, wahrscheinlich ist das nicht klar. Wenn so viel Wahrheit aufs Mal in einem Leben, das ist komisch, gell? Und die konnten nicht verstehen, dass die Liebe Jesu größer ist als das Gesetz. Er hat geheilt am Sabbat. Pharisäer, ja klar, hast gesehen? Sabbat, ja. Nochmal hat er gesündigt. Macht man doch nicht am Sabbat. Nur sie wüssten nicht, dass Jesus sich nicht gegen den Sabbat. Aber der Sabbat, der Ruhetag, macht nicht, dass er nicht lieben kann. Er kann seine Liebe Tag und Nacht, kann er in seiner Liebe weitergehen. Und dieses ist auch das, was er in unseren Herzen tun will. Sein Ziel ist, dass wir immer näher zu ihm kommen. Und er hat sich ja das Ziel gesetzt, dass wir ihm ähnlich werden. Ich habe ihm oft gesagt im Gebet, Herr, also du bist mutig, so ein Typ wie mich zu nehmen und dir so ein Ziel zu setzen. Hast du es wirklich gut überlegt? Du kennst mich ja. Und da wäre wie eine Stimme vom Himmel gekommen, aber ich habe nie keine Stimmen gehört, gell? Nicht, dass ihr meint, ich bin so ein Vogel, der hin und wieder da oben ist, auf 3000 Metern. Nein, nein. Das war ich, als ich Fallschirmspringer war, aber jetzt nicht mehr. Ja? Wie die Stimme, die gesagt hätte, weißt du, Dani, ich bin nicht enttäuscht von deiner Schwachheit, denn ich hatte keine Illusionen, als ich dich gerufen habe. Ich wusste, wer du bist. Enttäuschung kommt ja nur durch Illusionen. Wenn man noch etwa meint, man kann's, und dann plötzlich merkt man, man kann ja gar nicht. Und dann ist man plötzlich enttäuscht, weil man selber noch Illusionen hat. Und Jesus hat keine Illusionen für mein Herz. Er weiß, dass mein Wesen total von Sündenfall markiert ist. Dass die alte Natur gekreuzigt ist, aber dass in meinem Leben noch das Fleisch immer wieder da ist und möchte andere Ziele setzen. Die Ziele von meinen Gelüsten, von meiner Lust, von meiner Augenlust, von meinem Hochmut, der hochkommen möchte. Das weiß Jesus. Und in seiner Liebe ist er immer wieder da mit dem allerliebsten Tröster, der Heilige Geist, um mir den Weg zu zeigen, wieder der Vergebung und der Gnade. Die Pharisäer konnten das nicht fassen. Sie hatten Gesetze. Und dann sagt Jesus ihnen, ja, aber wenn ihr jetzt ein Vieh habt und das am Sabbat runterfällt irgendwo, lässt ihr, wartet ihr bis am nächsten Tag. Sie hätten doch verstehen sollen, gell? Nachher sagt Jesus von Vers 7 weg etwas ganz Wichtiges. Er sagt ihnen, wenn du eingeladen wirst, dann geh an den letzten Platz. Geh dahin, an den letzten Platz und nicht, versuch nicht jemand zu sein, jemand Wichtiges. Geh an den letzten Platz. Und man kann dich dann immer noch nach vorn rufen. Der Meister kann dich nach vorn rufen. Zielbewusstes Leben ist nicht der erste Platz suchen. Zielbewusstes Leben ist einverstanden zu sein, Herr, ich bin bereit, der letzte Platz zu haben. Ich kenne ja ein wenig heute diesen Trend, wo man so ganze Blätter ausfüllen kann, um zu wissen, was man für Gaben hat. Ich will ja nicht müde werden mit einer Arbeit, die nicht meine Gabe ist, oder? Ich will da nur tun, was meine Gabe ist, ja? So nicht. Wir sind alle berufen zum Dienen, zum letzten Platz. Ich merke immer wieder, es gibt in Gemeindearbeit, gibt es nicht sehr viele, die die Gabe haben vom WC putzen. Das ist merkwürdig, gell? Frag mich warum, ist ja nicht gar nicht so kompliziert, oder? Mach's auch, ist gar nicht so schwer eigentlich. Ne? Gut, man muss sich ein wenig bücken und so, gell? Nach unten gehen, aber es ist ja sonst nicht schwierig, ja? Jesus wollte zeigen, wir sind alle berufen, in unserer Zielsetzung, in unserer Haltung, in unserer geistlichen Haltung, sind wir zuerst berufen, bereit zu sein, an den letzten Platz zu gehen. Da, wo man dienen kann. Wo man nicht mehr selber etwas sucht, um ein Ziel zuerst zu haben. Wo man nicht zuerst an ein Ziel durchdenkt, sondern wo Jesus uns sagt, zuerst musst du die gute Haltung haben, kann ich dir auch das Ziel gut erklären. Die Haltung ist bei ihm, wissen, wir sind beobachtet, wir bleiben bei ihm, er ist die Quelle, er liebt uns jeden Tag, Tag und Nacht. Von ihm können wir auch lernen, wer wir sind. Und wenn wir lernen, wer wir sind, dann ist es nicht schwierig, demütig zu werden. Aber nur, wenn wir ihn kennen. Du weißt ja, es ist sehr schwer, jemanden zu gehorchen, gehorsam zu sein, jemanden, wo man nicht weiß, ob diese Person uns liebt oder ob sie versucht, uns auszunützen. Wenn man merkt, dass man ausgenützt wird von einem Patron oder so, ne, dann hat man Mühe mit seinen Befehlen. Es macht sehr müde. Wenn man aber von dem, der uns wirklich liebt, wenn man Jesus kennt, Jesus kennen ist Leben. Und ich muss immer wieder sagen, in Frankreich, in den Gemeinden, ich bin oft traurig, wie wenig die Christen die Bibel lesen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du nimmst, um allein mit Gottes Wort zu sein. Um die Bibel so zu lesen, wie du den Liebensbrief gelesen hast von deiner Geliebten, bevor du verheiratet warst. Ne? Also ich hoffe, dass du dich auch noch nachher verliebt geblieben bist, sagen wir das, ja, so etwa. Ja. Zeit hat man für das, was man liebt. Hast du schon gemerkt? Zeit hat man für das, was man liebt. Zeit hat man auch für die Person, wo man weiß, man ist geliebt und akzeptiert, so wie man ist. Das ist unerhört schön, gell? Jemand zu treffen, wo du sein kannst, was du bist, wie du bist, und der mit Liebe an der Änderung arbeitet, dass du ihm ähnlich wirst. Das ist die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist das Leben bei ihm. Zielsetzung. Ich lese von Lukas 14, vom Vers 25 an. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zu gänzlichem Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die ihn sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen: Dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ich finde, dass Jesus immer eine ganz gute Art hat, dass wenn viele Leute da sind, dass nur noch wenig bleiben. Das nennt man Erfolg. Ja? Gute Art. Ne? Es war ja schon mal so im Text, du kennst das Neue Testament, es war schon mal in einer anderen Situation, gell, wo so viele Leute da waren. Und dann hat er so gepredigt, dass die Leute weggegangen sind. Und dann hat er den Jüngern nicht gesagt: Ah, ihr lieben Jünger, zum Glück seid ihr noch da. Ich wäre sonst so alleine. Aber ihr seid ja treu. Ihr habt ja gesagt, ihr kommt mit mir. Ich habe euch berufen. Ihr seid tolle Typen. Ich bin so dankbar, gut, dass immer wieder ich mit euch rechnen kann. Ne, hat ihnen gesagt: Wollt ihr nicht auch gehen? Und sie müssten wieder sagen: Nein, du hast Worte des Lebens. Wir bleiben. Als eine Gemeinde mal ein wenig wuchs in den Vogesen und wir nicht mehr genügend Platz haben mit Stühle und so, und als wir nicht mehr vor dem, ja, vor, von, ja, von dem Gebot vom Staat und so waren wir viel zu viel wegen der Sicherheit in unserem Saal, habe ich eine Botschaft gegeben, um zu versuchen, dass weniger Leute kommen, dass wir keine Umkosten haben. Ne? Schien's praktisch, man kann ja sparen im Leben. Ne? Dann kann man wieder Geld in die Mission schicken. Ja? Da habe ich eben diesen Text genommen und habe gesagt, jetzt das nächste, am nächsten Sonntag sollen nur die kommen, die Jesus nachfolgen wollen. Und alle, die kommen einfach zum Zuhören und weiterzuleben mit demselben Ziel und Trump, wo sie drin sind, bitte bleibt zu Hause. Da macht ihr mir ein großes Gefallen. Und dass nur die kommt, und da brauchen wir nicht zu bauen, dann haben wir genügend Stühle, können wir viel, viel Geld sparen damit. Ne? Diese Botschaft hat nicht allen gefallen, muss ich sagen. Ja, aber ist nicht schlimm. Ja? Was hat Jesus gesagt, als er von dem gesprochen hat in der Zielsetzung? Hier zeigt er in diesem Text, in dieser Botschaft etwas ganz Wichtiges für die Zielsetzung. Er zeigt seinen Jüngern, es geht darum zu leben, um einen Turm zu bauen in der Kriegszeit. Und du weißt genau, wenn man etwas bauen muss in der Zeit, wo Krieg ist, dann schaut man ganz wenig auf die Details. Müssen jetzt die Läden grün sein oder rot oder so, ne? Muss man jetzt da ja, Lampen haben mit 6 Lampen dran oder mit 4? Ne? Da braucht man keine Zeit für das alles. Da baut man einen Turm, und das war in dieser Zeit der Turm, um zu wachen im Vignoble, in Weinberg zu wachen. Ich habe meine Übersetzerin da, das ist super. Gell? Im Weinberg zu wachen. Ein Turm, wo man auch unten immer das Werkzeug hineingemacht hat, das, was man braucht, um zu arbeiten. Dann baut man diesen Turm und baut ihn so, dass man leicht überwachen kann, dass das Werkzeug Platz hat und macht keine große Geschichte wegen der Farbe und so. Und in Kriegszeit, da versucht man natürlich, dass es die Farbe ist, die genau passt, dass man den Turm nicht sieht. Man ist ja nicht so blöd, dass man dann so einen gelben Turm macht, dass alle wissen, wo er ist. Ne? Und hier sagt Jesus seinen Jüngern, ihr müsst in ein Leben hineinsteigen, wo eine Zielsetzung ist. Aber ihr seid nicht einfach ein Bauen. Denn wir sind in Kriegszeit. Wir sind in einem geistigen Krieg, wenn wir Jünger Jesu sind. Der Feind, der Teufel, der nicht ein negativer Gott ist, der ein Geschöpf Gottes ist, der wurde besiegt am Kreuz auf Golgotha. Aber er hat jetzt noch die ganze Freiheit unter der Kontrolle Gottes, die ganze Freiheit, um die Christen zu testen. Du kennst die Geschichte von Hiob. In der Geschichte von Hiob kommt etwas ganz Wichtiges vor. Da sagt im Text, steht zweimal, hat der Teufel gesagt, aber ich bin sicher, dass der Hiob von dir wegkommt, Gott, wenn das und das und das und das. Und wenn man nach Hiob am Ende vom Buch kommt, muss man dem Teufel sagen, siehst du warst sicher und zwar falsch. Deine Sicherheit war falsch. Und der Teufel glaubt heute noch, dass die meisten, die gläubig sind, weil Gott ihnen Segen gibt, aus Profit. Das war sein Gedanke in der ganzen Geschichte vom Hiob. Hiob ist gläubig, jawohl, aber muss schauen, die schöne Frau, die er hat, die schönen Kinder, die er hat, alles Geld, das er hat, das Vieh, die Felder, das ist ja super, gell? Ah, so kann man gläubig sein. Prima, ne? Aber nimm mal weg. Und der Hiob musste getestet werden in einer Situation, die so enorm schwierig ist. Man kann sich fast nicht vorstellen, was da für Leiden dabei war. Auch diese Stunde, wo seine Frau ihm gesagt hat, so, jetzt lass doch weg, Job ist krank, wir haben alles verloren, war nichts mehr, lass weg vom Ding. Und er kann sagen, das ist unerhört, Gott hat gegeben, genommen, warum soll ich jetzt da lassen? Der Mann hatte eine Zielsetzung. die Zielsetzung, bei Gott zu bleiben, auch wenn er von dem Ratio her den Weg nicht mehr verstanden hat. Bei Gott zu bleiben. In ganzem innerlichen Kampf mit wunderbaren Freunden. Das waren super Freunde, denn sie haben argumentiert von dem, was sie bis dann verstanden haben in der Theologie von dieser Zeit. Haben gesagt, schau mal, wenn Sünde ist, da geht's schlecht. Wenn keine Sünde ist, da geht's gut. Ich sage es, es waren super Freunde, denn sie waren zuerst 8 Tage neben dem leitenden Hiob, ohne etwas zu sagen. Es gibt wenig so Freunde, gell? Die 8 Tage aushalten, ohne etwas zu sagen. Und der Jüngste nachher, im Hiob, der kennt das Buch, dem Jüngsten hat der Herr geholfen, dass Hiob bis zu diesem Standpunkt kam, wo er gemerkt hat, mein innerliches Kämpfen, um zu suchen, zu verstehen, nimmt mein Leiden nicht weg. Ich muss dranbleiben, bei Gott bleiben. Und dann kennt ihr das Schöne in diesem Buch, das Wunderbare, als er dann sagen kann, früher hatte ich von dir gehört, Herr. Jetzt habe ich dich gesehen. Und das erste Mal in der Schrift kommt da le Redempteur, also wie heißt das auf Deutsch? Le Goel auf der, ja. Erlöser, der Erlöser. So wunderbar. Und am Ende kommen alle Freunde zu ihm, im letzten Kapitel vom Hiob, also Briefbuch, da kommen alle Freunde zu ihm und, ich muss das vielleicht lesen, es ist präziser, Hiob, es geht ja auch in der deutschen Bibel Hiob, gell? Und alle seine Brüder und alle seine Schwestern und alle seine früheren Bekannten kamen zu Hiob und aßen mit ihm in seinem Haus. Und sie bezeugten ihm Teilnahme und trösteten ihn wegen all des Unglücks, das der Herr über ihn gebracht hatte. Unglück, das der Herr. Nicht Unglück, das der Teufel. Unglück, das der Herr über ihn gebracht hatte. Diese Leute glaubten schon an die Souveränität Gottes, dass Gott nie die Kontrolle verliert. Und viele Gläubigen heute haben so viele Probleme mit sich selber, weil sie an die Souveränität Gottes nicht überzeugt sind davon, dass Gott nie die Kontrolle verliert. Nie. Und die ganze Geschichte beweist es, der Teufel wird immer versuchen, alles zusammenzuschlagen und wird auch immer wieder leider in der Gemeinde Leute finden, wo er mit ihnen arbeiten kann, in der Überlegung, um negativ zu werden, kritisch zu werden gegen alles und so die Freude verlieren am Herrn. Und die Kraft der Überzeugung wird zerbrochen und alle diese Christen haben keine Kraft mehr, um freudige Christen zu sein in der Welt. Johannes 17, gell? Jesus hat gebetet für uns, hat gesagt, wir sollen in der Welt sein, ohne von der Welt zu sein. Wir sollen sein wie Vögel im Wasser, Fische in der Luft. Wir werden nie auf Erden in unserem Element sein. Denn unser Element ist der Himmel als Gottes Kinder. Ich habe immer wieder Christen getroffen, die glücklich sind. Sehr glücklich sind. Das sind alle die, die das Glück nie gesucht haben. Die einfach gedient haben. Die für andere da waren. Die gar nicht gemerkt haben, dass sie glücklich sind. Die anderen haben sie glücklich genannt. Und da habe ich Christen getroffen auch, die immer da sind und testen wollen, bin ich jetzt glücklich? Bin ich gesund genug, um glücklich zu sein? Ja. Habe ich genügend Geld, um glücklich zu sein? Aber meine Wohnung ist doch nicht schön. Die muss ändern, gell?
bin ich.
Und im Versuchen, glücklich zu sein, kommt man immer wieder in den Weg der Unzufriedenheit. Unzufriedenheit. Wir müssen es glauben zuerst. Glücklich sein ist Jesus kennen und für andere leben. Für andere Menschen leben ist glücklich sein. Aber hier in diesem Turmbau, in dieser Kriegszeit, ist es so interessant, wie dann Jesus seinen Jünger zeigt, wenn so ein Turm gebaut wird, dann muss man zuerst hinsitzen, denn wer von euch einen Turm bauen will, setzt sich hin, berechnet die Kosten und geht vorwärts. Das ist die ganze Zeit, die du brauchst und die ich brauche, um hinzusitzen, die Bibel zu lesen, gehorsam zu sein in unseren Gedanken und dann gehorchen in der Tat. Du wirst immer in deinen Zielsetzungen so leben, wie du denkst. Wenn du falsch denkst, da lebst du falsch. Wenn du noch denkst, dass Glück mit Materialismus verbunden ist, Glück verbunden ist mit Gesundheit, Glück mit anderem verbunden ist, da denkst du falsch. Und dann lebst du falsch. Und wir brauchen Zeit, uns hinzusetzen und zu überlegen, zu wissen, wie werde ich diesen Turm bauen? Wie werde ich das tun, was mir Jesus verlangt, im Dienst, den er mir zu geben gibt? Ich komme dann auf dieses Ziel noch viel präziser zurück. Bauen in Kriegszeit. Kriegszeit, Waffen. Waffen, Epheser 6, Vers 10, so folgende. Dort haben wir genau die geistlichen Waffen, die wir brauchen, um diese Kriegsführung durchzuführen und im Siege zu leben. Das ist wichtig, dass wir das haben. Dass wir diese Waffenrüstung kennen. Und in dieser Waffenrüstung steht geschrieben, dass es zwei ganz besondere Momente gibt im Leben, wo wir sehr fest aufpassen müssen. Da steht in Epheser 6, 10 und folgende, ich werde nicht den ganzen Abschnitt lesen. Vers 13, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widersteht und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Zwei verschiedene Gebiete, wo der Paulus inspiriert vom Heiligen Geist uns zeigt, wo Glatteisgefahr ist in unserem Kampf. Das erste, am bösen Tag. Wir kennen alle, wenn wir ehrlich sind, böse Tage, die wir bös nennen. Oft geht dieser Tag, ist ganz einfach, man hört am Morgen der Wecker, der schellt, ne, am Morgen, und dann stellt man ihn ab und schlaft wieder ein, und dann kommt man zu spät an die Arbeit, und dann hat man schon seine Frau eingeschumpfen, weil der Kaffee zu langsam durch die Maschine ging, gell? Und dann ist man schnell an die Arbeit gegangen, dort sagt man, ich habe den Wecker nicht gehört, das ist die erste Lüge schon, gell? Dann hat man ihn gehört, gell? Aber man will ja das einfach machen, ne? Ich habe ihn gehört, ne? Und dann kommt man um 12 nach Hause, da ist die Arbeit, geht dann auch schief, ne? Und es geht einem nicht so gut, kommt man um 12 Uhr nach Hause zum Essen, und gerade an diesem Tag hat die Frau das Essen verbrennt. Ja? Warum gerade an diesem Tag? Ne? Ist doch nicht normal, oder? Böse Tage, wo wir dann plötzlich durch das selber Schuld, muss man sagen, wo wir dann nicht sofort zum Herrn zurückkommen und wo wir versuchen, selber im bösen Tag wieder rauszukommen, und wo dann der Feind die Möglichkeit hat, uns zu gebrauchen, um andere Menschen zu enttäuschen, um andere Menschen müde zu machen. Und das Zweite in diesem 13. Vers ist, der schlimme Moment, wenn alles geklappt hat, ne? Wenn ihr alles wohl ausgerichtet habt. Das ist, wenn es so gut geht. Und wir die Besten waren, ja. Und unsere Arbeit wirklich, ich hätte fast gesagt, schweizerisch rausgegangen ist, ja. Wenn wir wirklich, also super, ja. Da sind wir so nahe vom Hochmut. So nahe. Da braucht es ganz wenig, dass wir uns selber die Ehre geben. Da sind wir wieder ganz nahe an einem Gebiet, wo der Teufel uns wieder beeinflussen kann und uns aus unserer Stellung in Christus rausnehmen, weil alles so gut gegangen ist und weil wir selber die Ehre davon nehmen. Die Haltung. Darum bringt Jesus zuerst das alles, dass wir zum letzten Platz kommen, bereit zum Dienen. Und wenn wir diesen Platz haben, da kann Jesus uns zeigen, das ist das Ziel. Jetzt bewahre jetzt die Haltung. Bleib demütig, bleib beim Herrn. Ernähre dich von ihm. Nimm Zeit, mit ihm zu sein. Und dann kannst du Ziel setzen. Da kannst du mit ihm vorwärts gehen. Ziel? Ja, was für ein Ziel? Das ewige Ziel ist klar, die Wohnung bei ihm, da werden wir zu Hause sein. Das Ziel auf der Erde ist ganz klar auch. Das Ziel auf der Erde ist, dass wir alle miteinander, alle Gerettete, wir sind alle Diener des Herrn. Gerufen, um für den Nächsten da zu sein. Für andere Menschen da zu sein. Und das fängt an natürlich in unserer Familie, da wo wir leben, in unserer Einflusssphäre, da wo wir Kollegen und so weiter mit Menschen umgehen. Da haben wir schon das ganze Ziel. Und weil das Ziel so groß ist, wird uns der Herr immer weiterführen und uns bewegen, dass wir unterwegs mehr Präzisionen von ihm bekommen, um zu wissen, was wir genau zu tun haben. Aber ihn, die Gemeinschaft mit ihm und der Dienst zu den anderen, das ist geschrieben als Zielsetzung für alle seine Kinder. Das ist Leben. Das ist das Erste. Und du weißt genau, das Kreuz hat ja zwei Balken, eine vertikale, eine horizontale. Und die horizontale wäre die Beziehung zu den Menschen, also horizontal, ja. Aber wenn diese horizontale nicht auf der Höhe ist von der vertikale, dann fliegen wir runter zum Humanismus, ne, am Boden. Ja. Dann ist die Beziehung zu den anderen nur noch Humanismus, wo wir versuchen, den Menschen zu helfen, indem wir ihnen das Gefühl geben, in ihnen selber, im Menschen, sind die Lösungen. Die Lösungen sind nicht in uns. Die Lösung sind in der Vertikale, in der Beziehung mit Gott ist die Lösung. Der Trost im Leben, du brauchst bestimmt auch in vielen Situationen Trost. Der Trost im Leben ist nicht im Gewinnen durch die Argumente. Der Trost im Leben ist in der Vertikale. Denn es gibt viele verschiedene Situationen, wo du keinen Trost mehr bekommen kannst, auch nicht von den anderen Menschen, auch nicht von den Christen, auch nicht von deinem Wissen, sondern von deinem Halten an der Realität. Herr, du hältst mich. Bei dir sein ist Trost. Bei dir sein ist genügend. Als ich 2005 so fast in den Himmel gegangen bin, so fast, ja, weil ich da die Ärzte meinten, dass es jetzt fertig war, war ich zweimal im Spital und so. Und es war interessant, der Chirurg hat dann vor dem Eingreifen, hat er noch gesagt, also es ist natürlich schon möglich, dass Sie sterben, weil, denn ich kann Ihnen nicht, so wie die Situation ist, kann ich Ihnen keine Garantie geben. Dann habe ich gesagt, kein Problem. Kein Problem, gehen Sie mutig dran. Wie gesagt, dieser Körper gehört Gott. Hat nichts mit mir zu tun. Der Meister ist Gott. Und noch im Operationssaal, bevor der Anästhesist angefangen hat und der Chirurg daneben sah, habe ich ihm Mut gemacht, gesagt, gehen Sie dran. Auch wenn die Möglichkeit da wäre, dass es das Ende wäre für mich, es wird nicht das Ende sein. Ich gehe sowieso in den Himmel. Sowieso. Ja? Meine einzige Sorge und das Gebet, das ich noch bete beim Einschlafen vor der Operation, ist meine liebe Ursula, meine Frau. Ja, aber ich weiß, dass Gott der Witwen und der Weisen ist. Und er wird sie nie verlassen. Da habe ich mich gefreut, nach Hause zu gehen, aber es kam nicht so. Gott wollte noch nicht das abreißen. Aber es war so interessant zu wissen. Trost findest du bei ihm. Er verliert nie die Kontrolle. Und wenn wir das begreifen in unserem Leben, können wir verschiedene Situationen anders leben. Ich war so dankbar, als vom Zimmer in den Operationssaal ging. Da hat mich einer das Bett gestoßen, natürlich, ich war da drin im Bett. Und hat mich gefragt, wie es mir so geht. Dann habe ich ihm gesagt, ja, mir geht es jetzt ganz gut. Ja. Und Ihnen, wie geht es Ihnen? Ne? Da hat er mir gesagt, ja, ich habe gehört, dass Sie so etwas sind wie Missionar und so. Ja, das stimmt schon. Ja. Hat er gesagt, ich bin Katholik, ich bete auch und so. Und da mussten wir noch vor dem Operationssaal ein wenig warten, es war nicht alles vorbereitet. Da habe ich gesagt, da haben wir ja Zeit zum Beten miteinander. Das ist ja toll. Ne? Und da habe ich angefangen zu beten, Herr, segne diesen Mann, dass er Jesus findet, dass er ewige Leben hat, dass er die Gewissheit hat. Und der Mann hat angefangen zu weinen. Und ich sage, von wo haben Sie diese Gewissheit? Das ist nicht von mir, das kommt von Gott. Er verliert nie die Kontrolle. Er ist Gott. Ich kann getrost sein. Ach, wenn wir ihn nur ein wenig besser kennen. Für Paulus war das seine ganze Richtung, Philipper 3. Er hat gesagt, ich will ihn kennen und erkannt werden in der Welt als einer, der zu ihm gehört. Finde ich so wunderbar als Zielsetzung. Ich will ihn kennen. Kennst du Jesus? Wirklich? Ich glaube, dass du den Retter kennst, dass es dein Heiland ist. Aber ihn kennen ist noch viel mehr als das. Ihn kennen ist diese Beziehung zu haben, wo du wirklich frei mit ihm redest, wo du laut mit ihm bist und wo du weißt, er ist da. Ich habe auf meinem Pult habe ich so einen Platz rechts, ne, im Büro. Das ist der Teil vom Pult, das meinem Chef gehört. Das ist er, ne, der Chef, ne, Jesus, ja. Da kommen so Briefe mit Problemen von Gemeinden. Ich bin viel unterwegs, um Probleme zu lösen in den Gemeinden. Und die sind so schwer zu lösen. Krach zwischen Ältesten. Krach zwischen Prediger und Ältesten. Mühe. Solche Mühe. Ich bin manchmal so, wenn solche Gespräche fertig sind, so um 2 Uhr, 3 Uhr morgens und ich noch weit fahren muss, bin ich zuerst am Steuer von meinem Auto am Weinen. Sage, Herr, hilf uns. Wir sind in der Endzeit. Der Feind macht alles, um wegen Kleinigkeiten uns zusammenzuschlagen. Und wenn so Briefe kommen, die schwer sind für die Seelsorge, mache ich das immer an diesem Platz. Sage, hast du gemerkt, Heiland ist bei dir im Büro. Bei dir. Ja? Da kommen manchmal so Rechnungen und ich habe das Geld nicht. Da mache ich da auch ein. Herr? Auf deinem Pult, gell? Hast gesehen, das Datum, wenn es bezahlt sein muss. Okay. Bei dir, Herr. Wir haben einen wunderbaren Herr und Heiland. Und wenn wir ihn ein wenig begreifen können, nur ein wenig sein Herz kennen, würden wir von vielem loslassen, auch von ganzen Sturheiten loslassen, von vielen Sorgen loslassen. Du hast bestimmt auch diese Sorgen, die ich auch kenne in meinem Leben, von verschiedenen Zeiten, wo die Kinder daneben sind, wie man so schön sagt, ne? Wo die Kinder nicht auf dem Wege sind. Habe ich auch erlebt, während 2 Jahren mit unserer Tochter, als sie mit verschiedenen Burschen ausging und so, gell? Und jeden Morgen habe ich allein mit ihr das Frühstück genommen, um 5:30 Uhr, weil sie früh weggehen musste. Allein mit ihr, sie wollte nicht mehr mit seiner Mutter sein. Sie hat gesagt, die Mutter, die versteht nichts, ja. Und war in einer Krise drin. Während 2 Jahre. Und da musste ich auch meine Tochter einfach ihm geben.
Ich habe meine Tochter nicht angepredigt. Sie kennt das Evangelium. Ich wusste, jetzt bist du Diener. Jetzt kannst du das Frühstück machen, eine schöne Kerze anzünden am Morgen, alles bereit machen für sie und mal diese Zeit einfach mit ihr sein. Meine Zielsetzung vor dem Thron des Herrn war: Herr, hilf mir, dass ich den Kontakt mit der Mimi, sie heißt Mimi, gell, Miriam, dass ich den Kontakt mit der Mimi nicht verliere. Herr, hilf mir. Ich möchte den menschlichen Kontakt mit ihr haben. Und als es manchmal am Sonntag mit Brüdern war und Schwestern war, dann plötzlich kam sie von und nahm meine Hand und hat gesagt: Papa, jetzt kommst du mit mir. Und dann sind wir spazieren gegangen. Und da konnte sie von ihrer Rebellion, von ihrer Not reden. Ich brauchte nicht zu antworten. Ich wusste, sie weiß die Antwort. Und an einem Tag, als wir einen Evangelisationsabend hatten, wollte sie wieder an diesem Abend, wie früher, vor ein Jahr vorher, wollte sie auch dienen im Mitspielen. Sie ist sehr gut in der Musik, im Mitspielen, ja, mit ihrem Instrument. Da hat Ursula ihr gesagt: Weißt, du musst nicht mitspielen. Ist nicht gut. Es passt ja gar nicht zu deinem Leben. Wir evangelisieren. Lass es so auf der Seite. Es wäre so schade, dass du die Möglichkeit gibst, dem Feind dir noch mehr draufzuschlagen. Lass es sein. Und das hat dann genützt, dass sie zerbrach nachher und uns einen langen Brief geschrieben hat. Das ist Gnade Gottes. Einen langen Brief, um ihre Sünden zu bekennen. Auch ihre Haltung zu ihrer Mutter. Ja. Das ist Gnade. Das kann nur Gott machen in einem Herzen. Aber Gott wollte auch testen in meinem Dienst, ob ich das glaube, was ich predige. Ich glaube, dass die Liebe das Stärkste ist, was es gibt auf der ganzen Welt und im ganzen Universum. Aber die Liebe immer verbunden mit der Wahrheit, mit der Ehrlichkeit. Die Liebe verbunden mit Gottes Wort und unterstellen gehorsam zu Gottes Wort. Ich glaube, dass diese Liebe die stärkste ist und dass mit dieser Liebe die Ziele erreicht werden, die Gott will. Wie schön, wenn wir das alles in Gottes Hand legen können. Aber das können wir ja nur, auch wenn wir ihn kennen und wissen, dass er alles kann, da wo wir in unseren totalen Grenzen sind. Ich wusste, ich kann das Herz von meiner Tochter nicht überzeugen. Ich kann sie nicht ändern. Aber mit Gottes Hilfe durfte ich sie lieben und liebe sie heute noch zwar, ja. Das ist das Schöne. Nachher ist es leicht, nachher, gell? Ja. Wo gehst du hin? Was nimmst du mit? Ich schließe diese erste Botschaft mit diesem Gedankengang. Wo gehst du hin? Gehst du hin, um in dieser Welt immer mehr zu leben, um zu dienen? Wenn das dein Ziel ist, dann brauchst du die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Ich hatte die Freude, jetzt 30 Jahre lang Praktikanten zu haben und in Teamswork zu arbeiten. Und wir haben die Freude, während 15 Jahren ein Haus zu haben mit 17 Bett für Gestrandete, rauschgiftsüchtige Alkoholiker. Und ich hatte diese Freude, einfach zu sehen, dass es auch in der Schulung, im Coaching, also im Anlernen von Jüngern und Mitnehmen im Dienst, dass es in dem Ganzen gibt es keinen anderen Schlüssel als die Beziehung zu Jesus. Und von dieser Beziehung aus können wir das Ziel erreichen, zu dienen, den anderen zu dienen. Und von diesem Dienst heraus kommt so eine Kraft der Ehrlichkeit, dass Menschen das Herz öffnen, dass Menschen wahr werden. Und das ist so schön. Wenn die Ehrlichkeit, die Wahrheit da ist, weil man geliebt wird, weil einem anderen uns dient. Sobald einer dient an deinem Leben, weißt du, dass er dich liebt. Und wenn jemand dich liebt, hast du den Mut, ehrlich zu sein. Da brauchst du keine Maske tragen. Da brauchst du nicht das Gefühl geben, du kannst es. Da darfst du deine Schwachheit bringen. Da kannst du sagen, was dir Not tut. Und dann wird das Ziel erreicht in deinem Leben, dass du für die Werke, die er vorbereitet hat, bereit bist, hineinzusteigen, mitzugehen, mitzuleben. Herzlichen Dank für das Zuhören. Wir gehen dann nachher weiter. Gott schenke uns diese Freude allen, immer besser Jesus zu kennen. Das ist das schönste Ziel. Danke.